ganz, ganz herzlich guten Morgen. Heute Muttertag. Und dieser Gottesdienst heute Morgen wird etwas anders sein. Ich werde meine Predigt in verschiedene Portionen einteilen. Und immer zwischendurch gibt es ein Lied, ein Musikstück und so weiter. Es kann deswegen sein, dass der Gottesdienst etwas länger geht, vielleicht bis 11:30 oder vielleicht etwas länger, je nachdem. Nun, Muttertag, ich finde das eine wunderbare, herrliche Sache. Wenn ich an meine Mutter zurückdenke, es ist doch ein Riesengeschenk. Und wir alle haben doch eine Mutter, sonst wären wir gar nicht hier. Wir alle haben eine Mutter. Und zwar eine Mutter, die uns 9 Monate, vielleicht etwas länger oder kürzer, unter ihrem Herzen trug. Wir haben eine Mutter, die uns das Leben schenkte. Und ich weiß, dass der Gedanke an eine Mutter ganz unterschiedliche Gefühle auslösen kann. Ich hoffe, dass es bei den meisten ein Gefühl der Dankbarkeit ist. Also wenn ich an meine Mutter zurückdenke, da ist ein Gefühl der Dankbarkeit, ein Gefühl dessen, dass ich einfach sagen kann, danke Herr Jesus, wie es auch im Lied gut zum Ausdruck kam, danke Herr Jesus, dass ich eine Mutter haben durfte, die mich dich selber groß gemacht hat. Jesus Christus vor Augen gemalt. Vielleicht ist aber auch Traurigkeit da bei jemandem, weil die geliebte Mutter schon ganz jung gehen musste, man die Mutter loslassen musste, durch Krankheit oder weil sie wegging, ich weiß es alles nicht. Vielleicht legt sich auch jemandem ein Schatten auf die Seele, weil da keine Mutterliebe vorhanden war. Kein Verständnis, keine Herzlichkeit. Vielleicht war eine Überforderung, Unverständnis, vielleicht sogar Ablehnung oder noch Schlimmeres. Mein Gebet und mein Wunsch ist es einfach, dass wir heute Morgen, egal wie Ihre Lebensumstände in der Kindheit und auch heute sind, dass wir alle ganz neu ermutigt werden, ganz neu gestärkt werden, egal welche Beziehung wir zu unserer Mutter haben oder hatten. Ob positiv oder negativ. Und der Samuel hat es schon gelesen, diesen einen Bibelvers. Wir haben einen Gott und dass wir diesem Gott heute Morgen begegnen können, nämlich dem Gott, der da sagt, ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Dieser lebendige Gott, er möchte dir heute Morgen begegnen, dir ganz neu groß werden, dich ganz neu ermutigen, ganz neu stärken. Das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch und ich weiß, viele Menschen haben auch dafür gebetet, dass es heute Morgen so stattfinden darf. Wir hören nun das erste Ständchen, ein Muttertagsständchen gespielt von Hofer Troos an der Orgel. Und so in diesem wird es so weitergehen, dann wieder eine Kurzbotschaft, wieder ein Musikstück, einfach zur Ermutigung, zur Stärkung von uns allen, nicht nur von den Müttern, sondern auch die, die gerne Mutter sein würden, aber nicht können, aber auch für die, die vielleicht nicht verheiratet sind, aber auch für die Männer unter uns, einfach eine Stärkung, ein ganz neuer Hinweis auf den Gott, der da sagt, ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Das Zweite möchte ich euch fragen, hast du heute Morgen schon Danke gesagt? Ganz bewusst, danke, danke dafür, für das schöne Wetter. Auch wenn es geregnet hat. Weil wir haben oft hier gebetet, dass es doch endlich wieder mal regnet. Und jetzt regnet es, dank dem Herrn. Für die Blumen auf dem Feld. Ich habe heute Morgen noch gesehen, so wunderschöne Margeriten, mitten in einer Naturwiese. Hast du Danke gesagt für deine Freunde? Für das genügende Essen auf dem Tisch? Die Möglichkeit eines ungestörten Gottesdienstes? Wir haben so viel Grund, Danke zu sagen, aber hast du auch schon Danke gesagt heute Morgen für dich selber? Jeder von uns stand heute Morgen vor dem Spiegel. Hast du Danke gesagt für dich? Für deine Falten im Gesicht? Deinen Bauchansatz oder auch etwas mehr? Weißt du, Gott hat dich wunderbar gemacht. Du bist ein Geschöpf Gottes. Gott hat dich gemacht. Er ist dein Erfinder. Er hat dich gemacht, entweder als Mädchen und Frau oder als Junge und Mann. Du bist ein Wunderwerk Gottes. Als Frau bist du genial, fantastisch in deinem Wesen, obwohl ich als Mann kann das nicht immer ganz verstehen. Aber unglaublich schön in der Art, begabt, mit herrlichen Fähigkeiten ausgestattet, einfach ein Wunderwerk. Und wenn Gott dich geschaffen hat als Mann, dann bist du von Gott gewollt und geformt. Wunderbar in deinem Wesen und in deinen Aufgaben, in deinen Verantwortungsbereichen. Ja, Gott hat dich gewollt. Entweder als Mann oder als Frau, als Mädchen oder als Bub. Diese zwei Geschlechter. Hast du Danke dafür gesagt? Du bist gemacht in seinem Bild. Denn die Bibel sagt uns Folgendes. In 1. Mose 1,27, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Und weil Gott dich gemacht hat, du darfst wirklich vor dem Spiegel stehen, nicht so lange reinschauen, ist klar. Aber du darfst Danke sagen. Danke dafür, dass Gott dich gemacht hat. Und Gott hat dich gemacht und er sagt über deinem Leben, und siehe, es war sehr gut. In einem wunderschönen Lied, da heißt es, wir werden das nachher dann auch noch singen, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Ja, du bist gewollt, bist kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und niemand lächelt so, wie du es gerade eben tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du. Und niemand hat, was du weißt, je gewusst. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt. Und solche Augen hast alleine nur du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld. Denn du kannst leben und niemand lebt wie du. Ja, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Denn du bist du, das ist der Clou. Ja, du bist du. Und deswegen hast du Danke gesagt für dich selber. Denn du bist Gottes Masterpiece, Meisterwerk. Fange an, über deinem Leben zu danken. Wenn Gott dich als Frau gemacht hat, danke dafür, dass du wunderbar, genial gemacht bist. In deiner Art, in deinem Wesen, in deinem Charakter, in deinem Körperbau. Wenn Gott dich gemacht hat als Mann, danke dafür, denn auch du bist ein Gedanke des Ewigen. Fange an, über deinem Leben Gott zu danken, dass er dich erfunden hat, dass er dich gemacht hat. Denn der David sagt Folgendes, im Psalm 139, Vers 13, und das ist dein Wesen, dein Charakter, deine Art zu denken, alles inklusive. Da heißt es nämlich, der David sagt es und er tut es in einem Loblied und er sagt, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet, im Leibe meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, denn deine Werke sind wunderbar. Auch einige Frauen der Bibel anschauen, Frauen, deren Lebensumstände nicht unbedingt einfach waren, deren Leben nicht immer so verlief, wie sie es vielleicht gerne gehabt hätten. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Leben dieser Frau so mancher Traum, Lebenstraum zerplatzt ist, so wie eine Seifenblase in der Sonne. Ihre Herzenswünsche nicht in Erfüllung gingen. Ja, ihre Sehnsüchte und Hoffnungen enttäuscht wurden. Und doch gingen gerade diese Frauen ihren Weg, und zwar ihren spezifischen Weg mit dem Herrn Jesus. Sie hielten an ihrem Herrn Jesus fest, trotz ihrer nicht einfachen Lebensumstände. Und sie hielten sich an den Gott, der da Jesus Christus heißt. Und sie rechneten in ihrem Alltag, in ihren Lebenssituationen und Umständen, rechneten sie ganz bewusst mit Gottes Hilfe, mit seinem Eingreifen, seiner Treue. Ja, sie rechneten mit dem, der nicht lügen kann. Und gleichzeitig wussten aber diese Frauen auch, dass sie nur schwache Gefäße sind, begrenzt in ihrer Kraft. Sie waren sich ihrer Unzulänglichkeit bewusst, ihres Charakters. Ja, sie kannten ihr eigenes Versagen. Und trotzdem hielten sie am lebendigen Gott fest. Gerade dieses Wissen der eigenen Schwachheit, ihres eigenen Unvermögens, ließ sie umso fester an dem Gott, der nicht lügen kann, festhalten. Und es war der Grund dafür, dass sie beim lebendigen Gott Zuflucht suchten, dort Ermutigung fanden, Stärkung und Trost. Es sind einige Frauen, die wir anschauen. Die erste war eine sogenannte Trümmerfrau. Vielleicht habt ihr schon mal den Ausdruck gehört, Trümmerfrau. Der Ausdruck wurde geprägt nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg, da wurden ja sehr viele deutsche Städte dem Erdboden gleichgemacht, in Schutt und Asche gelegt. Die meisten Männer waren entweder im Krieg gefallen, in Gefangenschaft, verletzt. Und da blieb diesen Frauen, die zu Hause zurückblieben mit ihren Kindern, blieb nichts anderes übrig, als mit eigenen Händen ihre Häuser wieder aufzubauen. Den Schutt wegzuräumen, wieder aufzubauen, ein Zuhause zu schaffen für sie und ihre Familien. Dazu kam aber auch Hunger, Ungewissheit, mangelnde medizinische Versorgung, eine unglaubliche Arbeit. Man kann sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen, was das alles bedeutet haben muss für diese Frauen. Eben diese Frauen prägten den Begriff Trümmerfrauen. Die erste Frau in der Bibel, die wir finden, wo das Prädikat Trümmerfrau zutrifft, die stand vor den Trümmern ihres Glücks. Sie stand vor den Trümmern einer zerstörten Familie, vor den Trümmern einer verlorenen Heimat. Und dieser Trümmerhaufen, der sie vorfand, der war riesig. Eva, so hieß sie, sie hatte alles verloren. Das Paradies, ihr Mann hatte sich ihr entfremdet. Mit unglaublichen Schmerzen musste sie Kinder zur Welt bringen, der Acker war verflucht. An einem einzigen Tag verlor sie zwei ihrer Kinder, den einen durch Mord, den anderen durch die Flucht. Und ihr ganzes Leben, ja, ihre ganze Zukunft war im Grunde genommen ein einziger Trümmerhaufen. Aber was macht diese Frau, obwohl sie weiß, dass da Riesenberge sind des Trümmers? Was tut sie? Sie geht zum lebendigen Gott und setzt ihre ganze Hoffnung auf diesen Gott, der nicht lügen kann. Sie sucht bei dem Gott der Bibel Zuflucht. Sie stützt sich auf Gottes Verheißungen. Und das sehen wir, nämlich als sie einen Sohn gebiert. Sie gebiert einen Sohn und den nennt sie Seth. Und Seth bedeutet Sprössling oder Setzling. Damit sagt diese Frau, auch wenn ich persönlich vor einem Trümmerhaufen stehe, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, auch wenn ich nicht weiß, was morgen sein wird und auf mich zukommt, ich setze meine Hoffnung auf das Kind, das kommen wird. Oder besser gesagt, auf die Verheißung, denn sie hat eine Verheißung vom lebendigen Gott bekommen. Ihr Leben, ein Trümmerhaufen, ihre Hoffnung, ihre Sehnsüchte enttäuscht, wie Schnee an der Sonne geschmolzen. Und dann klammert sich diese Frau mit all ihrer zur Verfügung stehenden Kraft und Macht an den lebendigen Gott. Sie wusste, eines Tages wird einer kommen, der würde sie erlösen. Sie wusste, es würde einer kommen, der würde der Schlange den Kopf zertreten. Sie hielt sich an den sie nicht sah, sah sie ihn. Gott hatte ihr einen Erlöser verheißen. Es wird einer kommen. Und so sucht sie in ihrer Not, in ihrem Elend, sucht sie Zuflucht bei dem Gott. Sie wusste, Gott hat den Überblick, auch wenn ich nicht weitersehe. Sie wusste, Gott steht vor den Trümmern meines Lebens und er ist immer, immer größer. Ich darf dem Gott vertrauen, trotz dem Schlamassel meines Lebens. Auch in deinem Leben. Wenn das Schlamassel deines Lebens riesengroß ist, wenn da ganz viele Trümmer sind, wenn du zurückschaust und sagen musst, da ist so vieles verkehrt gelaufen, aber du darfst bei dem Gott Zuflucht suchen, bei dem Gott, der da sagt, im Psalm 68, Vers 20, denn wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode rettet. Halte dich in deinen Lebensumständen, ob du Frau oder Mann bist, Junge oder Mädchen, alt oder jung. Halte dich in den Lebensumständen deines persönlichen Lebens. Halte dich ganz bewusst an dem lebendigen Gott fest. Er kann nicht lügen. Er ist nicht ein Menschenkind, das in etwas gereue. Sollte er das sagen und nicht tun, sollte er das sprechen und nicht halten, auch über deinem persönlichen Leben. Gott ist treu. Kommen wir zu einer weiteren Frau oder weiteren Frauen. Da wollen wir miteinander lesen, 2. Mose 1, ab Vers 15 bis 17. Da heißt es, der König von Ägypten ließ die Hebammen für die Hebräer, Schifffrauen Pua, zu sich rufen und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Entbindung helft und seht, dass es ein Junge ist, oder ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Nun, der Begriff Fristenlösung ist keine neuzeitliche Erfindung. Schon der ägyptische Pharao ordnete das an. Er wollte damit das Wachstum des jüdischen Volkes in Ägypten begrenzen. Und nachdem das nicht funktioniert hat, gibt er einen weiteren Befehl raus und er sagt, in 2. Mose 1, 22 sagt er, da ließ der Pharao einen Befehl an sein ganzes Volk ergehen. Werf den Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Was für eine Tragik. Eine Kultur des Todes. Menschliches Leben ist nichts mehr wert. Was für eine Tragik, auch in der heutigen Zeit. Heute wird entschieden, ob ein Leben lebenswert ist, wenn man nicht mehr dazugehört. Wenn man zum falschen Geschlecht ist, wenn es vielleicht gerade nicht hineinpasst in die Umstände eines menschlichen Lebens, wenn es der Mutter, wenn es auch in der Familienplanung keinen Platz hat, wenn das Gesundheit des Kindes gefährdet ist oder wenn die soziale, wirtschaftliche Situation der Eltern nicht dem entspricht, was man gerne möchte. In dieser von der Bibel beschriebenen Bestialität des Todes und der Abtreibung, des Mordes, stechen zwei gottesfürchtige Frauen hervor, Schifra und Pua. Zwei Frauen, deren Handlung ganz bewusst vom lebendigen Gott, von dem Gott der Bibel geprägt war. Zwei Frauen, die Gott mehr die Ehre gaben und Gott mehr fürchteten als Befehl eines Königs oder eines Pharao. Zwei Frauen, die Zivilcourage zeigten, die echten Glaubensmut hatten, die sich dem antigöttlichem Befehl widersetzten. Diese zwei Frauen zeigten Mut. Sie achteten das menschliche Leben mehr wert als die Volkszugehörigkeit. Und sie waren bereit, das Leben zu empfangen, egal wie dieses Leben auch aussieht. Und Gott sagt über diesen Entschluss dieser zwei Frauen, und ich wünschte, wir hätten auch solche Frauen und Männer, heute noch viel mehr, die ganz bewusst sagen, ich will Gott mehr gehorchen als dem Lebensumständen oder der Situation, wo man gerade drin ist. Und so heißt es dann in 2. Mose 1, Vers 20, und Gott segnete die Hebammen, und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, da baute er ihnen die Häuser. Das heißt, Gott segnete sie. Stehen wir unter dem Segen Gottes, weil wir das höher achten, was Gott höher achtet? Und sind wir heute nicht oft in einer ähnlichen Situation? Ich kann mich gut an eine junge Frau erinnern. Die war hübsch, freundlichen Charakter, kam aus christlichem Elternhaus. Und dann passierte etwas, das eigentlich nicht passieren sollte oder nicht hätte passieren sollen. In einem unbedachten Moment gingen sie und ihr Freund zu weit. Und als Resultat trug sie unter ihrem Herzen ein Kind. Leider wollte der Vater des Kindes nichts davon wissen, drängte sie zur Abtreibung, ja, ließ schlussendlich die Frau alleine sitzen. Alleine in ihrer Not, allein in der Verantwortung, auch alleine mit den Blicken der anderen. Und wisst ihr, auch wir Christen können manchmal ganz, ganz traurig blicken oder verurteilend. Aber wisst ihr, wir wollen die Sünde nicht gutheißen. Nein, das wollen wir nicht. Aber wie schnell sind wir Christen auch manchmal hart und kalt, lassen Menschen, denen ein Fehler unterläuft, links liegen, wenden uns von ihnen ab, lassen sie allein in ihrer Not. Doch wenn wir ehrlich sind, kann jemand von uns einen Stein werfen? Hat jemand das Recht, jemanden zu verurteilen? Wenn Gott mich nicht bewahrt hätte, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre. Sind wir nicht alle schon schuldig geworden? Der Jesus sagt Folgendes. Wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn alles offenbar wäre, wenn es so wie eine Leuchtschrift an unseren Stirnen aufleuchten würde, die Orte, die wir besucht haben, die Internetseiten, die wir betrachteten oder betrachten, wären wir dann nicht auch alle schwanger? Wie sähe es wohl da in unserer Gemeinde aus? Noch einmal, wir wollen die Sünde nicht verharmlosen. Sünde ist und bleibt Sünde. Aber niemand werfe den ersten Stein. Das Gewaltige an dieser jungen Frau war, sie stand zu ihrem Fehler. Sie klammerte sich trotzdem, was auf sie zukommt, klammerte sie sich mit aller Kraft an dem lebendigen Gott fest. Sie hatte den Mut, zu ihrem Fehler zu stehen. Und sie entschied sich für das Leben, für das Kind. Sie hat nicht abgetrieben und auch nicht die Pille danach genommen. Und sie wusste, was es bedeutet. Sie wusste, da kommt ein nicht einfacher Weg auf sie zu. Manche Hürde, manche Probleme, manche Nöte, manche Stunden der Tränen, der Einsamkeit. Und doch hat sie sich entschieden für das Kind. Und nicht noch für ein zusätzlich belastetes Gewissen. Sie hat kein einfach so Schwamm drüber gemacht. Nein, sie hat sich an dem lebendigen Gott, an dem Gott der Bibel festgeklammert. Sie hat ihr Versagen dem Herrn Jesus bekannt Sie haben mein Jesus Vergebung gesucht und gefunden. Und sie ging und geht immer wieder mit ihrer Not zum Herrn Jesus. Wisst ihr, der Herr Jesus, er will keine Superhelden. Er will keine Übermenschen. Gott will nicht Menschen, die perfekt sind. Gott will Menschen, die in ihrer Not zu ihm kommen, die bei ihm Vergebung suchen und finden. Denn der lebendige Gott sagt Folgendes: Denn der Sohn des Menschen, der Menschensohn, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir dürfen noch viel, viel das beherzigen, noch viel mehr das beherzigen, was uns die Bibel sagt in Matthäus 9, Vers 13. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir dürfen zum Herrn Jesus kommen. Der Himmel, er steht offen. Er vergibt gerne. Und haben wir ein weites, weites, ganz weites Herz für Menschen in ihrer Not, Menschen, die ihre Sünde zum Herrn Jesus kommen, ihre Schuld dem Herrn Jesus bekennen. Und wisst ihr, das Schönste ist, wenn der Herr Jesus vergibt, wir umso mehr. Nun wollen wir noch eine Frau anschauen. In 2. Könige 22, Vers 1, da lesen wir: Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Nun, wenn man diesen König anschaut, diesen jungen Knaben, 8 Jahre alt, und rein menschlich, entwicklungsgeschichtlich, dann müsste man einfach sagen, dieser Junge müsste gestört sein. Echt, dieser Junge müsste gestört sein. Weil seine ganze soziale Familiengeschichte, sein soziales Umfeld, da müsste dieser Josia einen riesengroßen Hang haben zu Unmoral. Tendenz zu Rauschmitteln und Drogenmissbrauch, ein asoziales Verhalten an den Tag legen. Denn sein Urgroßvater, der war Spiritist, ein mehrfacher Mörder. Sein Urgroßvater lebte unmoralisch und er hatte keine Gewissensbisse, seinen eigenen Sohn bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Das war ein Großvater, was? So einen wünscht man sich niemandem. Und sein Vater, den Amon, der war nicht viel besser. Wir lesen 2. Könige 21, Vers 20. Das ist der Vater dieses Josia, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie es sein Vater Manasse getan hatte. Und er wandelte ganz auf dem Wege, den sein Vater gewandelt war, und er diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und er betete sie an. Das sind alles andere als optimale Voraussetzungen. Aber da ist ein großer Unterschied. Da ist eine Frau. Eine Frau mitten in der Dunkelheit der damaligen Zeit, wie so ein kleines flackerndes Licht, eine kleine Kerze in einem dunklen Raum. Wenn ein Raum ganz dunkel ist, dann braucht es kein großes Licht, um ein Licht zu scheinen. Da reicht eine ganz, 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 ganz kleine Kerze. Mit einem ganz kleinen Schein. Und genau das war diese Frau. Ich möchte Ihnen einfach Mut machen, egal wer Sie sind, was Sie sind, wo Sie leben, in welchen Lebensumständen, halten Sie sich am lebendigen Gott fest. Wir lesen weiter über diesen Josia. Da heißt es nämlich in 2. Könige 22, Vers 1: Und Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adaias von Bozkot. Nun, Jedida bedeutet eigentlich Geliebte Gottes. Was für ein Name. Und ich glaube, dass dieser Name ein Hinweis ist auf die persönliche Gottesbeziehung der Mutter Josias. Sie wird nur ganz kurz erwähnt. Nur ganz kurz beschrieben. Und doch glaube ich, dass sie muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein. Nicht außergewöhnlich in ihrer Leistung und nicht außergewöhnlich in ihrem Gebetsleben. Nicht außergewöhnlich, wie wir oft so denken, wir müssen super fromm sein. Sie war außergewöhnlich, wie sie sich am lebendigen Gott festgehalten hat. Ihre Lebensumstände, alles andere als optimal. Sie lebt in einer dekadenten, gottlosen Gesellschaft. War verheiratet mit einem unmoralischen, gottlosen Ehemann und König. Zu allem wurde dieser König dann noch ganz kurzfristig hinterrücks ermordet. Also das heißt, ein trauriger Schlag im Leben dieser Frau. Und trotzdem ist diese Frau gottesfürchtig. Sie liebt den Gott der Bibel über alles. Und sie wird einfach in ihrer Liebe zum Wort Gottes, wird sie ein Vorbild für ihren Sohn. Und diese Frau, die hat ein unglaubliches Spannungsfeld auszuhalten. Vielleicht ähnlich wie sie persönlich in ihrem Leben. Die Frau hatte den Wunsch, ich möchte mit dem Herrn Jesus unterwegs sein. Der hatte den Wunsch nach Reinheit und Heiligkeit. Und auf der anderen Seite dieser Ehemann, der von Gott gar nichts wissen wollte. Eine Gesellschaft, die völlig gottlos war. Ich glaube, dass diese Frau in ihrem Spannungsfeld, hat sie oft die Bibel geöffnet, ist oft auf ihre Knie gesunken, hat oft den lebendigen Gott angerufen und hat diesem Gott alle ihre Nöte, ihre Sorgen, Ängste und Anfechtungen ausgebreitet. Ich glaube, dass da waren viele Stunden der Einsamkeit. Wenn man einen Ehemann hat, der so unglaublich und unmöglich ist, oder eine Ehefrau, die unmöglich ist, es gibt beides. Das bedeutet Einsamkeit. Das bedeutet aber auch viele Nächte, die durchwacht wurden von Selbstzweifeln, geplagte Menschen. Und immer wieder diese Frage, ja, ist das richtig, was ich tue? Da nagen am Herzen, nagen da Zweifel und Ängste. Warum gerade ich? Aber nicht umsonst heißt diese Frau Geliebte Gottes. In ihren Nöten hielt diese Frau am lebendigen Gott fest. So wie eine Klette hat sie sich am lebendigen Gott festgeklammert. Sie rechnete mit den Zusagen des Ewigen. Wisst ihr, Jedida, die war allein, aber nicht verlassen, denn Gott war bei ihr. Rein menschlich gesehen war Jedida eine schwache Frau, aber hat einen starken Gott an ihrer Seite. Und noch einmal, hast du heute schon Danke gesagt für das, was du bist? Du musst nicht perfekt sein, keine Superfrau, kein Supermann. Aber ein Mann, eine Frau, ein Kind, ein Jugendlicher, ein Mädchen, ein Junge, die sich von ganzem Herzen am lebendigen Gott festhält. In Hebräer 11, 27, da heißt es so wörtlich, also mehr sinnbildlich übersetzt, Jedida oder Hans, Heiri, Peter, Elsbeth, Maria, hielt sich an den fest, den sie nicht sah, als sei er ihn. Und diese Frau wird in ihrem Festhalten am lebendigen Gott, wird sie zu einem Segen für ihren Sohn. Und deswegen heißt es dann über dem Leben dieses Josia, 2. Könige 22, Vers 2, und Josia tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Das kann nur sein, weil hinter diesem jungen Mann eine betende, ringende, kämpfende, glaubende Mutter war. Jemand, der gesagt hat, ich will mich hinter diese Person stellen. Jemand, der gesagt hat, ich will diese Person das ganze Leben lang nie alleine lassen. Ich will für sie da sein, auf meinen Knien. Und so ändert sich so manches, als diese junge Josia mit 8 Jahren an die Macht kommt. Mit einem Male fängt man wieder an, nach Gott zu fragen. Auf einem Male wird die Bibel wieder hervorgenommen, entstaubt und gelesen. Der Tempel wiederhergestellt. Gottesdienste gefeiert. Und all das, weil eben da jemand war hinter diesem jungen Mann, hinter diesem jungen Knaben, der betend für ihn einstand. Das machte den Unterschied aus. Hast du Kinder? Enkelkinder? Bist du jemand, der betet, auch wenn du vielleicht heute das Resultat noch nicht siehst und vielleicht das Leben lang nie ein Resultat sehen wirst? Bete weiter, ringe weiter, glaube weiter, habe einfach den Mut, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Und ich glaube, dass dieser Josia dort miterlebt, wie seine Mutter mit allen seinen Sorgen und ihren Sorgen, mit ihren Nöten und Ängsten zum lebendigen Gott ging. Ja, alle seine Zweifel mit ihm besprach. Er hat gesehen, dass seine Mutter inmitten dieser von Sünde geprägten Welt ein heiliges und reines Leben führte. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Josia oft erlebt hat, wie seine Mama an seinem Bett saß, ihm die Geschichten der Bibel erzählte, ihre Hände zum Gebet faltete. Er hat miterlebt, wie seine Mama diesen Gott liebte, von dem sein Vater nichts wissen wollte und den sein Großvater hasste. Ich glaube, er hat miterlebt, wie diese Mutter, wie diese Frau sich in ihrer Not am lebendigen Gott festgeklammert hat. Und das war mit ein Grund, dass dieser junge Mann sein Leben ganz bewusst in den Dienst Gottes stellte. Ich glaube, es gibt für Mütter und Väter nichts Schöneres, als wenn Kinder ihr Leben mit Gott leben. Das bedingt aber, dass die Mütter und Väter zuerst mit Gott unterwegs sind. Sind wir alle mit Gott unterwegs? Nicht in Perfektion, aber einfach mit dem großen Wunsch: Herr Jesus, ich möchte dir folgen, ich möchte bei dir sein, ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte mein Leben, alles, was ich bin und alles, was ich habe, dir zur Verfügung stellen. Gott sucht Menschen, in einem Chorus heißt es, Gott sucht heute geweihte Menschen. Sind wir eine Einladung für ihn? Sind wir Menschen, die unser Leben ganz bewusst wagen, mit Jesus Christus, noch einmal, nicht Übermenschen, keine Perfektionisten oder Vollkommenen, sondern einfach Menschen, die in ihrer Schwachheit sich am lebendigen Gott festhalten und alles, wirklich alles vom lebendigen Gott erwarten. Mögen wir Menschen werden, gerade auch an diesem Muttertag, die sich eine Passion daraus machen, ihre Hände zu falten, die nie aufhören, für ihre Kinder und Enkelkinder, ihre Eltern, ihre Familien, Verwandten, Gemeinde zu beten. Was für ein Segen, wenn da Menschen sind, die ohne viel Worte, heute wird ja oft geredet und oft so wenig wie diese kleine Kerze als Licht verbreitet. Mögen wir so kleine Kerzen sein, die in der Nacht der Sünde, in der Nacht der Dunkelheit, an dem Ort, wo dich der Herr Jesus hingestellt hat, als kleines Licht leuchtet, zum Segen für dein Umfeld und zur Verherrlichung des lebendigen Gottes. Sei nur eine ganz, ganz kleine Kerze, aber brenne für Jesus. An dem Ort, wo dich der Herr Jesus hingestellt hat, lebe ganz bewusst mit und für ihn und setze deine Hoffnung ganz auf die Gnade und höre nie auf, zeitlebens für deine Kinder, deine Familie zu beten. Auch wenn du vielleicht die Erhörung der Gebete nicht erfährst oder lebst. Wir haben einen Gott, und mit diesem Bibelvers möchte ich schließen, denn wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir haben einen Gott, der da hilft. Wir haben einen Gott, der sich über uns erbarmt hat. Ja, wie sich eine Mutter über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Auch über ihrem ganz persönlichen Leben. Amen.